Hallo und herzlich willkommen zur 80. Episode vom Wechselzone Podcast. Wie immer dabei mein wertgeschätzter Kollege Adrian.
Hallo, ich grüße euch.
Und ich bin auch dabei, Lukas. Heute ist die Episode 80 und ab hier wird sich einiges ändern. Adrian, erzähl mal.
Ja, genau. Wir haben heute eine große, würde ich mal sagen, große Ankündigung zu machen. Und wie du schon gesagt hast, gleichzeitig eine große Veränderung bei Wechselzone Podcast. Und zwar sind wir ab sofort zu dritt. Nicht nur in dieser Episode, sondern jetzt, ja, für immer, in Anführungsstrichen. Und damit herzlich willkommen, Thomas.
Ja, schönen guten Tag zusammen in die Runde.
Ja, auch von meiner Seite auch herzlich willkommen. Du warst ja auch schon mal bei uns im Interview und einmal hast du von der Challenge in, helf mir mal aus.
Ironman St. Pölten war das.
Genau, der Ironman St. Pölten Challenge, Quatsch. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, damit die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen.
Ja, also ich bin zarte 37 Jahre alt, jung, wie auch immer. Und bin begeisterter Triathlet. Seit jetzt, ich glaube 2014, mache ich Triathlon und komme so ein bisschen dann vom Laufen vorher und ja, mache es eigentlich so in den letzten 2-3 Jahren auch ein bisschen ambitionierter. Steck relativ viel Zeit da rein und habe mit Adrian speziell jetzt schon seit einem guten Jahr so ein bisschen Kontakt, auch durch die Folge, die wir damals aufgenommen haben, immer mal zwischendurch so ein bisschen lose gequatscht und habe mich eigentlich riesig gefreut, als er gefragt hat, ob ich nicht zu euch stoßen möchte oder euch da unterstützen möchte, weil habe ich richtig Bock drauf, dass wir da zusammen weitermachen.
Ja, genau. Und da freuen wir sehr, sehr drauf. Also wir haben uns mit Lukas auch in der Vergangenheit des Öfteren mal darüber Gedanken gemacht, ne, wie wir den Podcast hier weiter ausbauen können, wie wir das Ganze hier bereichern können. Und wir waren beide ganz schnell der Meinung, dass ein dritter Triathlon-Verrückter in Anführungsstrichen, im positiven Sinne sozusagen, uns hier wirklich sehr gut tut. Ne? Und wir hoffen damit, euch Hörern da draußen zukünftig noch besseres Content zu bieten und bessere Episoden und kontroverse Gespräche, sage ich jetzt mal.
Ja, genau. Ich denke mal, die Konstellation ist ja auch sehr ideal für uns. Der Coach, der Jedermann-Athlet und der ambitionierte Ironman, Verrückte, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, denn Thomas, du hast ja schon einige Ironmans oder auch Half-Ironmans hinter dir. Kannst du da uns mal ein bisschen so aus deinem Werdegang erzählen, wie, was du so, erreicht hast?
Ja, erreicht möchte ich es noch nicht nennen. Ja. Aber ich habe jetzt im letzten Jahr habe ich meine erste Langdistanz gemacht und habe halt versucht, dieses Jahr nochmal so ein bisschen Fokus auf Mitteldistanz zu setzen, da ein bisschen mehr Gas zu geben. War auch eigentlich alles ganz, ganz zufriedenstellend dieses Jahr. Hatte da Anfang des Jahres dann Pölten gemacht. Jetzt vor einem Monat ungefähr nochmal den 73 in Rügen. Hatte davor auch schon so ein paar Mitteldistanzen in Wiesbaden und so No-Name-Distanzen ohne Ironman oder Challenge-Label gemacht. Und habe mir jetzt für nächstes Jahr auch wieder Mitteldistanz nochmal vorgenommen und dann auch einen Start in Rot.
Ja. Ja, sehr cool, sehr cool. Also Rot wird dir bestimmt gefallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ist wirklich eine ganz, ganz schöne Veranstaltung. Aber man hört so raus, dass Mitteldistanz so deine Lieblingsdistanz ist, oder? Fragezeichen?
Ich versuche halt nochmal ein bisschen schneller zu werden. Und bin jetzt mit 37, 38 aus dem Alter raus, wo man nochmal richtig schnell wird. Deswegen muss ich die ganz kurzen Distanzen wahrscheinlich nicht mehr angreifen. Aber wenn man so perspektivisch ein bisschen auf der Langdistanz nochmal schneller werden will, so ein bisschen was am Grundspeed zu tun, ist dann vielleicht doch nicht verkehrt, war so der Gedankengang. Und deswegen erst nochmal so ein bisschen Fokus auf die Mitteldistanz legen oder gelegt.
Ja, 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 das ist ganz richtig, ganz vernünftig. Auf jeden Fall. Ja, cool. Also, damit nochmal herzlich willkommen bei uns. Wie gesagt, wir freuen uns sehr auf die zukünftigen Episoden mit dir und es wird bestimmt lustig. Und ja, lustig ist jetzt das Stichwort für die heutige Episode. Denn ja, wir haben jetzt, beziehungsweise ich sage anders, also Ironman Hawaii steht ja vor der Tür noch 4 Tage. 4 Tage, ist das richtig? Ja, dann ist ja soweit. Deshalb haben wir heute unseren dritten Teil der Ironman Hawaii Preview mit unseren Top 3. Davor würde ich aber gerne nochmal auf ein Ergebnis vom letzten Wochenende eingehen. Und zwar gab es ja den Ironman Barcelona. Lukas, willst du übernehmen? Hast du was dazu vorliegen?
Ja, also ich habe mir mal so die Ergebnisse ein bisschen angeguckt von den Männern. Da hatte Jesper Svensson hat da gewonnen in einer Zeit von 8 Stunden 5 und der Franz Löschke in einer Zeit von 8:06 Zweiter geworden und der Mikel Blanchardo Tinto aus Spanien ist 8 Stunden 14. Ja. Sehr gute Zeiten von Frank Löschke.
Ja,
Ganz
11 Sekunden, ne?
knapp,
11 Sekunden hat ihm gefehlt, ja.
genau, ganz knappe Geschichte da am Ende. Ja, und ich hab's leider jetzt nicht gesehen. Deswegen würde ich einfach mal weitergeben. Vielleicht könnt ihr mal was dazu sagen.
Nee, gesehen habe ich es leider auch nicht. Also verfolgt habe ich es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Thomas hat mich darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise auf das Ergebnis der Laura Philipp. Und da würde ich kurz darauf eingehen wollen. Und zwar hat die Laura das Rennen gewonnen in einer wirklich sagenhaften Zeit von 8 Stunden 34, 57. Und ja, mit den Splitzeiten um 55, 43 fürs Schwimmen, 4:42 fürs Radfahren und 2:52 glatt für den Marathon. Also das ist ja schon der Hammer, oder? Thomas, also ist ja Wahnsinn, ne? Also Ironman-Premiere und dann sowas abgeliefert.
Ja, man muss ja noch dazu sagen, das ist ja auch deutscher Rekord. Und zwar nicht mal eben
Das ist der
deutscher
Hammer, ja.
Rekord. Der wurde ja erst in Rot dieses Jahr. Irgendwie, da war er ja 10 Jahre alt, wurde er ja gebrochen, relativ knapp. Aber die Laura Philipp hat ihn ja jetzt nochmal um fast 10 Minuten unterboten, den deutschen Rekord, mal eben so aus
Ja,
dem
ja.
Stegreif. Also das war schon extrem
Ja.
beeindruckend, fand ich. Und vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, in Rot war ja quasi Lucy Charles dann Zweite, die wurde ja geschlagen und jetzt ist die nochmal 10 Minuten schneller als quasi Lucy Charles in Rot gewesen ist. Das heißt ja, nächstes Jahr in Hawaii, dann können wir uns auch bei den Frauen aus deutscher Sicht auf spannende
Ja.
Sachen einstellen. Ne?
Ja, das stimmt, ja, das
Ja,
stimmt. Wobei
die
wir, ja.
Saison von der Laura Philipp ist ja auch so ein bisschen auf und ab. Gell? Er hat sich ja nochmal, glaube ich, mitten in der Saison nochmal verletzt gehabt und deswegen war das jetzt auch mit Ironman Hawaii leider nichts geworden. Deswegen muss sie ja jetzt nochmal hier sich schon mal anfangen zu qualifizieren.
Genau, also hat ja Frankfurt wollte sie eigentlich starten, da
Genau.
hatte sie dann ausgesetzt und ich glaube nur eine Staffel mitgemacht
Ja, genau.
und ja, hat dann ja jetzt.
Ich glaube, die hat auch eine Staffel gemacht mit der, wie heißt sie, von den Hanna-Zwillingen. Eine war da, glaube ich,
Genau,
mit
also,
dabei. Ja.
genau.
Ja, das wird tatsächlich nächstes Jahr sehr interessant, ne? Weil neben der Laura Philipp haben wir auch noch die Anne Haug, auf die ich auch sehr, sehr gespannt bin, jetzt schon dieses Jahr. Und ja, dann ja, wird es auch nächstes Jahr aus der Frauensicht auch sehr interessant.
Ja, vor
Da
allen Dingen haben wir ja jetzt auch schon bei den Frauen, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, durch das neue Qualifikationssystem sind ja quasi schon Daniela Semmler und Laura Philipp schon qualifiziert auch für Hawaii nächstes Jahr.
Ja,
Ja,
genau.
darauf sollten wir auch nochmal eingehen, auf dieses neue Qualifikationssystem und was wir so davon halten, weil es ist ja momentan so ein bisschen eine zwiegespaltene Diskussion im Internet darüber, wie es jetzt hier weitergeht mit den Qualifikationen für Hawaii. Weil vorher brauchte man ja, sag ich mal, so ein paar Starts nur, um dann die genügend Punkte zu bekommen. Und jetzt muss man ja schon wirklich auch ja, sich ein Rennen aussuchen, wo man gewinnt. Ja. Und die Befürchtung vieler ist ja auch, dass jetzt, sag ich mal, wenn in Frankfurt, keine Ahnung, Jan Frodeno startet und die Leute sehen, dass sie halt ja, da nicht mehr rankommen an ihn und dann steigen sie halt vorher aus. Ja. Das ist ja halt wirklich so eine Befürchtung von vielen.
Ja.
Ja, wobei gerade
Thomas?
in Frankfurt ist es ja, könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht sogar noch ein bisschen aufwertet, weil bei den Kontinentalmeisterschaften sind ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Slots, aber auf jeden Fall mehr als nur der erste, die man da bei den normalen Ironman-Rennen, es kriegt ja nur der erste einen Slot, beziehungsweise dann, wenn der erste schon qualifiziert war oder den ablehnt, auch der zweite oder wie auch immer. Aber bei den großen Rennen, also wie Frankfurt zum Beispiel, gibt es ja schon mehrere Slots, die da vergeben werden.
Ja,
Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht der Anreiz ist, weil man dann halt nicht alles so auf eine Karte setzen muss wie bei einem normalen Ironman, dass man dann eher sagt, ich gehe halt zur Europameisterschaft, weil da habe ich dann die Möglichkeit, weiß ich nicht, von den 5 Top-Leuten sind 3 Slots, die vergeben werden, zu vielleicht einem anderen, wenn ich da einen schlechten Tag habe, habe ich nur eine Chance und ja.
aber bevorzugt ihr jetzt diesen neuen ja, Qualifikationssystem oder findet ihr das alle besser? Adrian?
Schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir darüber noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Also man muss halt abwarten, man muss schauen, wie sich das halt entwickelt. Ne? Also nee, also ganz ehrlich, ich habe dazu noch keine Meinung. Also kann man noch nicht so ganz vorher sagen. Ich weiß nicht, Thomas?
Ja, ich glaube, also für Hawaii wahrscheinlich am Ende des Tages ist es egal. Ne? Also die
Ja.
Top-Leute werden ihre Siege irgendwo einfahren und trotzdem auf Hawaii sein. Ist so ein bisschen, glaube ich, die Underdogs gehen vielleicht ein bisschen unter, die vorher
Ja,
mal mit einer
ja.
guten Platzierung bei irgendeinem kleineren Rennen sich vielleicht nach Hawaii bekommen oder, ja, ich will nicht sagen geschlichen haben, das klingt immer so negativ. aber die dann halt die Chance dadurch vielleicht gehabt haben, die gehen vielleicht so ein bisschen verloren. Aber ja, ich glaube, am Ende des Tages, ist es halt so und ja, kann sich ja jeder vorher darauf einstellen.
Ja.
Genau. Ich bin eigentlich genau derselben Ansicht, wie der Thomas schon gesagt hat. Also es wird vielleicht ist ein bisschen sich auch ein bisschen mehr verteilen auf andere Rennen, so wo man jetzt auch, sage ich mal, dieses Jahr nicht so viele Profisportler gesehen hat. Italien gibt es zum Beispiel ein Rennen, da starten nicht so viele bekannte Namen, aber wie gesagt, da wird sich es wahrscheinlich dann im Großen und Ganzen drauf verteilen, dass die Leute da nochmal dann ihre Starts machen. Ja. Das ist meine Meinung dazu. Oder meine 5
Ja.
Cent.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal, wo wir schon so viel von Ironman Hawaii sprechen, gehen wir mal zum Hauptthema über. Top 3. Wir hatten ja in der letzten, beziehungsweise wir hatten schon mal 2 Episoden zum Thema Ironman auf Hawaii und da hatten wir so aus unserer Sicht so mal so ein paar Leute, ein paar Athleten vorgestellt, von denen wir denken, die könnten in die Top 10 kommen, aus der ja, weiblichen und männlichen Seite. Ja, jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Jetzt geht es um die Top 3. Wer möchte beginnen?
Also ich kann ja mal anfangen. Ich fange jetzt mal mit meinen Drittplatzierten an und ich sitze auf meinen Drittplatzierten, auf dem dritten Platz sitze ich in Javi Gomez. Mein Zweitplatzierter wird der Ironman Champion sein, Patrick Lange. Und dieses Jahr glaube ich habe es einfach irgendwie im Gefühl, und frag mich nicht warum, Sebastian Kiele macht's.
Okay. Interessant. Also Lionel Sanders hast du da jetzt gar nicht vorgesehen.
Nee, ich denke, Sanders wird in die Top 5 kommen. Hätten jetzt auf 4 gesetzt, wenn du mich gefragt hättest. Aber ich glaube, das wird dieses Jahr nicht so sein, ja. Zumindest auf Hawaii.
Ja. Ja, also ich meine, ich muss sagen, das liegt gar nicht so, zumindest ja, Gomez und Lange, also du hast ja Kindler gesagt, aber ich sehe da eher den Lange, den Patrick Lange sehe ich da eher auf jeden Fall in der Top 3. Ich finde, ja, der wird irgendwie zu sehr übergangen. Also das Rennen ist, finde ich, für ihn gemacht irgendwie. Ne? Da kann er wirklich so seine Stärken ausspielen und der wird auf jeden Fall in die Top 3 kommen.
Ich habe mir, nee, ich hab mir auf 2 gesetzt, also so ist es jetzt ja auch nicht.
Ach so,
Ja,
okay.
ich hatte ja Gomez, Lange und
Ah,
Kiele.
okay, dann habe ich das. Okay, sorry, dann habe ich das irgendwie überhört. Gut, alles klar. Nee,
Dann passt's.
dann passt es fast. Bei mir ist es quasi umgekehrt. Ich sehe den Patrick Lange eher auf 3 und den Javier Gomez auf 2.
Und oder auf 1?
Linus Sanders.
Okay. Na gut, Thomas, hau du mal deinen raus, dann diskutieren wir mal.
Also ich sehe auf 1, ich fange einfach mal vorne an. Ich weiß nicht, also ich erkläre nachher nochmal, warum ich das so sehe. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Sympathie ist, aber ich habe auch eigentlich, glaube ich, eine ganz vernünftige Begründung dafür. Ich sehe auch den Sebastian Kienle auf 1. Auf 2 sehe ich, glaube ich, den Patrick Lange und auf 3 sehe ich den Sanders. Und ich glaube, der Gomez, okay, kann froh sein, wenn er in die Top 10 kommt.
Ah, okay. Interessant, ja, interessant.
Okay, gut, dann betteln wir uns jetzt mal. Also ich fange jetzt einfach mal an, warum ich einen Kieler auf 1 gesetzt habe. Vielleicht hat Thomas und ich dieselbe Begründung, aber ich habe letztes Jahr, das weiß ich noch, wahrscheinlich sogar ist es derselbe Tag, hatten wir auch schon mal eine aufgenommen für 2017 und ich habe Erfolg gegen Kienle geschossen, dass er einfach viel zu viele macht, dass er viel zu viele Wettkämpfe gemacht hat und dann halt hier noch die Weltmeisterschaft im 70.3 hat er noch mitgenommen und so und ich hatte einfach, der wird am Ende keine Körner haben und so war es dann auch zum größten Teil, dass er am Ende, sag ich mal, ein bisschen an Sanders nicht mehr angekommen ist. Aber man muss auch sagen, Sanders hatte in dem Moment auch seine Karriere hoch, sage ich jetzt mal. Und ich finde, es wird schwer, weil ich einfach finde, der überzeugt die Saison noch nicht so ganz. Ja? Das hatte
Patrick Lange letztes Jahr auch nicht.
Ja, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, Lange hatte meiner Meinung nach, ist das Rennen perfekt für ihn. Aber ich glaube, deswegen setze ich ihn auf 2, ist, dass er nicht nochmal 3 Jahre in Folge so ein Rennen abziehen kann. Ja? Ich meine, die Leute sehen das ja. Er hat es beim ersten Mal gemacht, da ist er auf 3 gelaufen. Denn jetzt haben die wahrscheinlich gedacht, ja, okay, das war jetzt mal so ein Ausflug. Wir haben, glaube ich, keiner von uns hatte den wirklich jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, ob jemand Patrick Lange gesetzt hat, Top 3 gesetzt hat. Auf jeden Fall hat er das.
Also wenn man ehrlich sein muss, also soll dann jeder oder die meisten haben eher gedacht, okay, Platz 3, gut, das war wahrscheinlich so eine Eintagsfliege oder so.
Eben. Und jetzt hat er es nämlich bewiesen, dass er es kann. Und jetzt wird er nämlich ganz anders gesehen. Erstens. Zweitens hat er jetzt diese Champions-Belastung, dass er jetzt viel mehr Interviews und alles geben muss und so und auch Ablenkungen bekommt. Und ich glaube, in dem Punkt wird er sich denn, er wird zwar, denke ich, vorne mitspielen, aber ich glaube, andere Leute werden ihn da so ein bisschen auch besser beobachtet haben und sich ganz gut auf ihn einstellen können. Und ich glaube, Kienle ist dieses Jahr auch ein bisschen der Form seines Lebens. Er den Challenge Rot hat er dominiert eigentlich und hat auch ein sehr gutes Schwimmen gehabt. Ich habe es mir nochmal angeguckt, seine Zeit. Und deswegen denke ich, dass der das macht. Das ist so meine Meinung dazu.
Thomas, bleiben wir doch mal kurz beim Patrick Lange. Was ist deine Meinung zu ihm?
Ja.
Okay.
Also der kann halt überragend laufen, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, der ist beim Radfahren ist es unheimlich abhängig davon, was für eine Dynamik in dem Feld entsteht. Und ich glaube, dass der Ausfall von Jan Frodeno insbesondere Sebastian Kienle und Lionel Sanders in die Karten spielt, weil dann keiner mehr vorne da ist, der ein Interesse daran hat, viel Tempo zu machen, weil zum Beispiel ein Lange oder ein Gomez werden ja in dieser Gruppe vorne einen Teufel daran tun, sich irgendwie in den Wind zu stellen und die Körner für ihren Lauf zu verpulvern.
Ja,
deswegen glaube ich, dass halt ein Kienle und ein Sanders viel, viel früher rankommen, als es tun würden, wenn ein Frodeno da ist, der auch versucht, die noch ein bisschen auf Abstand zu halten. Weil Frodeno ist so ein bisschen irgendwie für mich die, ja, ich möchte nicht sagen Lichtgestalt, aber das ist einer, wenn der halt im Rennen ist, an dem orientieren sich die anderen. Und
danke.
Der macht halt Tempo vorne und dann machen die anderen Tempo mit und dann würde auch so ein Lange mitgehen. Der würde sich nie vorne reinsetzen, aber der ist, denke ich, schon in der Lage, dann da mit einem Frodeno in der Gruppe zu bleiben. Dafür wird die Gruppe wahrscheinlich einfach zu, oder würden, ich meine, das ist ja jetzt spekuliert, aber wäre die Gruppe wahrscheinlich einfach zu groß, die da vorne drin ist. Und so kann ich mir schon vorstellen, dass halt ein Kienle und ein Sanders mit einem Cameron Wirth zusammen in der Lage sind, früher als sonst ranzukommen und dann vielleicht noch zusammen mit so einem Starikowitz eine echt starke Radkombi haben und dann mehr den Leuten wehtun können, als es den Läufern lieb ist.
Ja. Ich muss also sagen, genau das hatte ich vor, glaube ich, 2, 3 Episoden auch schon mal gesagt, dass Jan Frodeno, dass viele sich an ihn orientieren. Weißt du? Er spielt da seine Spielchen, ja, der orientiert sich, wo ist denn er, was macht er so? Andere versuchen, ja, so viel, ja, so weit wie möglich davon zu fahren, damit sie genug Power auf ihn haben. Und jetzt ist er aus dem Rennen, die größte Schachfigur sozusagen. Und alle sehen, sage ich mal jetzt, ja, müssen sie sich ein bisschen neu darauf einstellen, dass er halt nicht mehr da sind, und jeder versucht, denke ich, auch mal sein Rennen ja, vielleicht auf eine andere Art durchzuziehen, und deswegen meine ich auch, wird das einer der spannendsten Ironmans, die wir auf Hawaii zumindest, die wir bis jetzt sehen konnten.
Also ich geh von ganz anderen Rennen. Also ich habe ja auch in einer der letzten Folgen gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es eher, oder das ist ja auch so ein bisschen irgendwo auch mein Wunsch, aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass eine größere Gruppe vom Radfahren kommt. Also es werden nicht irgendwie so diese 4 Überbiker, sondern es wird eine größere Gruppe sein. Weil die Leute mittlerweile wissen, ne, also die wissen zum einen, der Patrick Lange, der läuft ja jeden in Grund und Boden. Also keiner hat ihn letztes Jahr beim Laufen der ECE das Wasser reichen können, annähernd. Also der nächste ist ja, wie gesagt, David McNamee mit 2:45, ne, was jetzt knapp 6 Minuten Unterschied ist zu Patrick Lange. Und die wissen auch, dass ein Sanders, ein Kindle und auch Starikovic da nach vorne kommen wollen. Also ich gehe davon aus, dass ein Braden Curry mal ein ganz anderes Rennen machen wird. Ich erwarte da auch irgendwo so Leute wie Patrick Nielsen irgendwo, der damit eine größere Rolle spielt. Tim O'Donnell, finde ich auch, ist jemand, der eine größere Rolle spielen kann. Und ich glaube, das wird am Ende wirklich so eine Schlacht beim Marathon sein. Und ja, und das sind halt Leute wie Sanders, Lange und halt eben Javier Gomez, die dann irgendwie, glaube ich, meiner Meinung nach einfach so die besten Karten haben.
Ja, aber ich glaube nicht, dass ein Kienle oder ein Sanders das nur annähernd zulassen werden, mit Lange zusammen vom Rad zu steigen. Also die sind sich ja schon
Nee, das
bewusst.
nicht. Das nicht, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass der Abstand einfach nicht so krass sein wird, dass ein Patrick Lange so irgendwie jetzt so ein Riesenloch zulaufen muss wie letztes Jahr. Also das wird jetzt nicht so ein großes Loch sein. Und wie gesagt, er kann ja halt, ne, keine Ahnung, 15 Minuten Löcher, 20 Minuten Löcher zulaufen. Das wird, finde ich, dieses Jahr nicht nötig sein, weil ich glaube, der wird nicht so einen großen Abstand haben. Weil ich glaube, das wird auf dem Fahrradfahren, wird das schon ziemlich hart sein. Das wird irgendwo so ein Ausscheidungsfahren sein. Und ich finde, dass am Ende wird es wirklich wird's auf die guten Läufer dran ankommen. Und da sehe ich halt eben, ne, der Sanders, der ist eben halt in meinen Augen, ne, super Biker, aber der ist auch in meinen Augen ein super Läufer. Irgendwie, auch wenn das jetzt richtig schlecht aussieht, technisch, also der kann trotzdem laufen. Ja.
Gut, ich habe ja, glaube ich, als einziges einen Gomez in den Top 3.
Nee, ich habe den auf 2.
Ist okay.
Ja, ich habe den auf 2 gesetzt. Also wie gesagt, also ich sehe da wirklich die starken Läufer, sehe ich auf den Treppchen. Und nochmal kurz dazu, also den Kindle, den sehe ich so auf 4 bis 5, obwohl ich auch ihm das vom Herzen gönnen würde. Aber der ist, glaube ich, ist der schon mal, der ist, glaube ich, ein einziges Mal eine 2:50 gelaufen. Aber ansonsten ist er gerade so unter 3 Stunden geblieben, immer auf Hawaii. Und ich glaube nicht, dass das sich dieses Jahr ändert.
Nee, der hat letztes Jahr war der schlechteste Lauf von ihm. Der war mit Abstand der schlechteste. Das kann man schon fast als Ausreißer sehen. Davor ist er eigentlich immer so ein guter 2,55er oder, ne, bis
Ja,
2,50 war der
gut.
Beste.
Also zwei, genau, 2:50 war der Beste, aber ja, so Bereich 2:55 und so. Ich glaube nicht, dass das für einen Sieg reicht. Dafür sind einfach, ja, so Leute wie Lange, Sanders, Gomez sind einfach zu stark, und die können das einfach zulaufen. Und
Aber da finde ich, kommt es auch ein bisschen auf Schwimmen drauf an, wie Kienle aus dem Schwimmen kommt. Wenn er dann
Ja.
vielleicht auch ja, mit dem Lange rauskommt oder ob er vielleicht ein bisschen Vorsprung auf ihn hat oder mit dem Sanders, weiß man ja nicht. Und wenn dann vorne, ja, sag ich mal, alleine vorne wegfahren könnte, dann könnte es auch wieder ein ganz anderes Rennen geben. Also ja, das Problem wird ja auch halt, wie gesagt, meiner Meinung nach ein bisschen Javi Gomez sein, der meiner Meinung nach, denke ich, ein sehr gutes Rennen haben kann. Aber ich bin auch mal an Thomas seine Meinung gespannt, warum er nur meint, dass er Glück haben kann, wenn er in den Top 10 kommt.
Ja, Thomas?
Also, ich meine, Javi Gomez ist großartig, glaube ich schon, aber er hat halt, der ist halt auf der Langdistanz ein Rookie. Der hat ja noch nichts geleistet auf der Langdistanz, klingt auch falsch, ne? Aber einmal, Kreins ist er Zweiter geworden, hat er jetzt auch nicht gewonnen. Und Hawaii ist halt auch ein Rennen, da braucht man eine gewisse Erfahrung, glaube ich, einfach, um da gut bestehen zu können.
Das stimmt, ja. Aber ich zähle, weißt du, in meinen Augen ist Gomez so ein Typ wie Lange. Beziehungsweise, ich meine, der hat ja, im Endeffekt hat er ja so ziemlich auf der Kurzdistanz und auch auf der Mitteldistanz hat er so ziemlich alles erreicht, was man erreichen kann. Gut, er hat ja keine Olympia gewonnen, aber ansonsten mehrmaliger Weltmeister auf der Kurzstrecke, mehrmaliger Weltmeister auf der Mittelstrecke. Und ich kann mir schon, ich meine, sein erster Ironman unter 8 Stunden, ein 240er Marathon, ja, zwar nur Platz 2 in Anführungsstrichen, aber ich glaube, Javier Gomez ist in meinen Augen so ein Ausnahmeathlet, ne? Also der ist da, der geht da schon so in Richtung Jan Frodeno, finde ich. Also wenn der jetzt einmal wirklich in der Langdistanz angekommen ist, dann wow, das wird scheppern.
Ja, nichtsdestotrotz finde ich, dass er ja meiner Meinung nach froh sein kann, wenn er auf 3 kommt. Ich glaube nicht, dass er vorne großartig dann auftauchen wird.
Naja gut, auf 3 ist ja schon, da hat er schon ein bisschen was geleistet.
Ja klar, also ich traue mir das auch auf jeden Fall zu, aber ich glaube, er wird nicht annähernd irgendwie um den Sieg. Also er wird, wie David McNamee letztes Jahr zum Beispiel, dass er auf einmal auf 3 auftaucht, so würde ich das eher sehen, ja. Er hat vielleicht einen festen Platz 3, aber er wird ihn nicht irgendwie annähernd an den Sieg schnuppern können. Das traue ich ihm nicht zu, aber ich denke, er wird ja, durch seine starken Leistungen, die er auf jeden Fall bringen kann, wird er bestimmt den einen oder anderen auf Distanz halten können, ja. Was ich halt auch interessant finde, ja, oder darauf gespannt ist, wie Josh Amberger das Rennen für sich gestalten möchte, da er ja auch in Frankfurt schon bewiesen hat, dass er auch ja, in seiner noch jungen Karriere noch an seinen Schwächen arbeiten kann und jetzt länger auch vielleicht besser Rad fahren kann. Ja, das Laufen war ja jetzt in Frankfurt nicht so ja, geglückt, aber er hat sich halt mehr vorne festgesetzt als jetzt letztes Jahr. Ja, von daher da gibt es vielleicht auch noch mal ein, zwei Möglichkeiten für ihn.
Ja, er hat zwar einen Sprung gemacht, aber ich glaube, also wenn er in die Top 10 kommt, dann hat er wirklich schon was erreicht. Das auf jeden Fall.
Ja, aber ich wollte einfach damit sagen, dass er halt auch ein Faktor für andere sein kann, dass er ja, das Rennen von vorne ja erstmal gestalten wird und die anderen sich dann halt auch mal daran orientieren können, wie das Rennen dann halt, weil er wird auf jeden Fall als erstes aus Wasser kommen, da könnte jeder, jeder Geld drauf setzen.
Habt ihr das Interview mit Jan Frodeno gesehen, wo er erzählt hat, dass er eigentlich, ich weiß gar nicht, ob er das ernst gemeint hat, aber wenn er das ernst gemeint hat, dann wäre das richtig geile Sache. Er hat nämlich vorgehabt, mit Josh Amberger zusammen zu schwimmen, um mit ihm Druck zu machen auf dem Fahrrad. Hm. Hast du das mitbekommen, Thomas?
Ja, habe ich gesehen. War gestern auf ich glaube, Tree2B das Interview.
Ja, genau. Irgendwo im Internet habe ich es gesehen. Und da habe ich mir gedacht, meint ihr das jetzt ernst? Also wenn das wirklich, also das wäre ja mega. Also stellt euch vor, Jan Frodeno schwimmt mit Josh Amberger da allen davon. Also das wäre der Hammer. Also ja.
Dann wäre Patrick Lange wahrscheinlich schon nach dem Schwimmausstieg, hätte er gesagt, ui, ui.
Ja, das wäre natürlich was anderes, das stimmt. Nichtsdestotrotz, also ich kann mir vorstellen, dass auch so, ich weiß nicht, so Leute wie zum Beispiel Braden Curry oder ja, der Starikovic, der kann auch schwimmen, aber ich meine, der hat ja beim Laufen noch nie irgendwo was gerissen. Deshalb spielt er da, glaube ich, zumindest auf dem Marathon keine Rolle. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Emberger nicht mit so einem Abstand rauskommt wie letztes Jahr. Dass da wirklich noch so der eine oder andere dabei ist.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Allein Gomez zum Beispiel, der schwimmt ja auch ja, Granatenstark.
Der kann auch schwimmen, ja. Ja. Und dann halt auch Braden Curry. Ne? Und dann haben wir schon mal so ein Grüppchen auf dem Fahrrad, wo die anderen wirklich erstmal Gas geben müssen, um da überhaupt dran zu kommen. Das ist natürlich die Frage, ne? Wie verhält sich Gomez in so einer Situation, wenn er jetzt da in so einer Gruppe von 3-4 Mann vorne ist, macht er mit
das ist halt so einer meiner Punkte, warum ich auch sage, Gomez zumindest jetzt noch nicht. Der ist halt von den Top-Leuten der mit Abstand schlechteste Radfahrer. Also ich sehe den, wenn er wahrscheinlich 10 Minuten langsamer als Lange. Und das heißt also, wenn er so eine Gruppe mitgeht, dann kostet den das richtig Körner, selbst wenn er im Wind im Windschatten, also im legalen Windschatten mitfährt. Die Körner fehlen ihm nachher. Und wenn er dann da, ich weiß nicht, was hat er gesagt, eine 2,35 oder 2,38 laufen will, ich bin mal gespannt.
Das ist natürlich ein Wort, ne? Also das ist schon krass, ja. Aber nochmal auf die Radgruppe einzugehen, da gab es nämlich, da habe ich nämlich noch was gesehen von Timothy O'Donnell und ich glaube, der Jan Frodeno hat es auch mal sogar gesagt. Die haben sich nämlich beide so ein bisschen beschwert ist jetzt das falsche Wort, aber da ging es halt darum, dass letztes Jahr es den Leuten einfach zu einfach, also den Sebastian Kienle, Linus Sendels und Cameron Wurf zu einfach gemacht wurde, dass die diese Lücke so schnell zugefahren haben. Da haben sich Leute angeguckt, die sind in Augen von Timothy O'Donnell mehr oder weniger spazieren gefahren und nicht richtig Druck gemacht. Und da sind die anderen viel zu schnell nach vorne gekommen. Und einfach den davon gefahren. Ne? Also, und da sind halt so Sachen, wo ich mir denke, das wird nicht zweimal passieren. Also das glaube ich nicht.
Ja, aber wer macht den Druck jetzt, wo Frodo weg ist? Ne?
Das ist die Frage. Ich sehe da zum Beispiel auch so einen Braden Curry, wo wir jetzt dabei sind, der jetzt auch übrigens auch mein Dark Horse ist. Also den traue ich wirklich von Platz 5 bis Platz 2, 3 alles zu. Der hat wirklich eine super Saison dieses Jahr und der kann schwimmen, der kann auch Radfahren. Der hat letztes Jahr richtig Pech gehabt mit seinen Platten und mit seiner Penalty. Der hat sich dann auch nochmal beim Marathon komplett zerschossen. Und ich kann mir vorstellen, dass er dabei ist. Wie gesagt, ein Timothy O'Donnell kann auch gut schwimmen. Der könnte auch da mit vorne dabei sein. Wie gesagt, Javier Gomez ist halt so eine Geschichte, ob der da mitfährt, weiß ich nicht. Aber ja, so halt so eine Konstellation. Curry, O'Donnell, Emberger, sowas.
Also ich muss jetzt mal einwerfen hier, der Adrian ist sehr berechenbar. Ich wusste, dass er den nimmt als Dark Horse. aber was wer mir hier so ein bisschen zu kurz kommt, ist aber auch der Cameron Wurf, der ja auf jeden Fall auch mit vorne sein wird. Und ich denke, der hat auch aus dem vergangenen... Aber ich denke schon, dass er das vergangenen Jahr gelernt hat. Ja, also er hat aber auch alles irgendwann drauf gesetzt, einfach nur diesen Rekord zu brechen. Das hast du ja dann beim Laufen gemerkt, dass er da
richtig geplatzt ist. Aber ich glaube... Der ist allein deswegen schon raus. Ich weiß nicht, wie viele Ironmans hat er dieses Jahr gemacht? 9 oder 8?
Ja, das stimmt schon. Ich will ihn ja jetzt hier nicht als einen, der wird vielleicht, wenn er Glück hat, in den Top 15 kommen, aber dennoch wird er auch mit einer der Faktoren sein beim Radfahren. Ne? Also das
auf jeden Fall. Ich glaube, der wird auf jeden Fall entscheidend sein, auch für einen Kienle, weil der wird am Rad Dampf machen und auch so ein bisschen Pace-Car für einen Kienle sein. Wenn Kienle clever ist, lässt er den schön fahren, fährt mit ihm und der wird auf jeden Fall die richtige Pace fahren.
Ihr beide sieht den Kindler auf Platz 1.
Genau.
Ich sehe den wirklich, also auch wenn ich ihm das wirklich super gönnen würde, ich sehe das nicht, auch wenn er ja irgendwie in so wirklich guten Form zu sein scheint, finde ich, dass sein Laufen einfach zu schlecht ist für dieses Feld, der da jetzt so ankommt. Was hat den Ausschlag gegeben, Thomas? Für dich, dass du Kindler genommen hast?
Zum einen hat er das Ding einfach schon gewonnen. Also ich sag mal, der weiß, wie es geht.
Ja, klar.
Weil es ist ja bis auf, wie hieß der, Luke van Lierde oder wer war das? Hat ja bis jetzt noch keiner auf Anhieb Hawaii gewonnen. Und ich sag, ja, Kienle hat einfach Erfahrung, ist konstant oben mit dabei und ist vielleicht dieses Jahr vom Kopf auch einfach irgendwie anders drauf, weil er mal so einen ganz anderen Saisonaufbau hatte, auch mit dieser Cape Epic-Geschichte da Anfang des Jahres. Dass er einfach mal, ja, manchmal ist es ja gut, wenn man lange dabei ist und einfach mal was anders macht. Und das hat er dieses Jahr, glaube ich, gemacht. Und die Rennen, die er gemacht hat, waren alle mega stark, waren auch beim Laufen eigentlich für seine Verhältnisse stark. Ich glaube, das kann mir vorstellen, dass er da nochmal einen Schub gemacht hat. Und er ist einfach clever, ne? Auch mittlerweile.
Ja, also ich kann mich da auch nur vollkommen anschließen. Ich sehe das eigentlich genauso. Die Saison ein bisschen was verändert, das hat man richtig gesehen. Der war jetzt nicht so präsent wie die Jahre davor. Und ja, ich kann mir halt auch sehr gut vorstellen, dass er durch seine Erfahrung und da die Hauptschachfigur, wie ich schon mal gesagt habe, wegfällt, sein Rennen ja ein bisschen anders jetzt planen kann. Und ich glaube, der weiß ganz genau, wer seine Gegner sind. Und klar, er wird jetzt hier nicht den Marathonrekord brechen, aber er weiß, was er laufen kann und darauf kann er ja dann, sag ich mal, zurückrechnen, was er braucht beim Radfahren. Also das ist halt auch, denke ich, eine sehr große Überlegung bei ihm.
Aber sein Kryptonit ist in dem Rennen. Lionel Sanders, hatte schon jemals gegen Lionel Sanders gewonnen, irgendein Rennen? Ich glaube nicht, oder? Also
Ich glaube auch nicht.
Der verliert immer gegen Lionel Sanders in jedem Mitteldistanz, in jedem Ironman, die zusammen bestreiten. Ich glaube auch nicht, dass sich das dieses Jahr endet.
Darf ich mal ganz kurz einhaken?
Ich glaube nicht, dass Lionel Sanders, oder vielleicht anders gesagt, es hängt wahrscheinlich unheimlich viel vom Schwimmen ab. Wenn er es wirklich schafft, dem Sanders wieder ein bisschen im Schwimmen abzunehmen, sodass Sanders auch auf Kienle nochmal eine Lücke zufahren kann, ist das wahrscheinlich wieder so ein bisschen Energie mehr, die er verbraucht, die ihm nachher beim Laufen fehlt. Und Sanders, ich weiß nicht, was der da in Kanada gemacht hat, ich weiß nicht, ob ihm das noch so ein bisschen nachhängt mit seiner Super-Diät, die er da irgendwie in der Woche vor dem Ironman gemacht hat.
Ja,
ob er sich da ja, schon gute davon Frage. Erholt hat.
Wobei, die weißt du, ich sehe das eher so, dass gerade im Schwimmen, da sehe ich eigentlich den, leider Gottes, ich muss das immer wieder wiederholen, weil Sebastian Kienle gehört zu meinen wirklich All-Time-Favorites. Aber ich selbst beim Schwimmen sehe ich den Sanders vor Kienle aus dem Wasser.
Ja, aber guck mal, beim letzten Mal in Samorin, da hat er dem auf einer Mitteldistanz, hat Kienle dem 2 Minuten abgenommen beim Schwimmen.
Ja.
Wo, eigentlich, ich gebe dir recht, sah es ja Anfang des Jahres eher so ein bisschen in die andere Richtung aus, dass Sanders im Schwimmen viel nachgeholt hat und den eigentlich überholt hatte. Aber so die letzten Sachen sprechen dann eigentlich wieder
genau, dagegen. Genau, so sehe ich das auch. Und ich fand auch, dass Samorin war jetzt auch vielleicht ein bisschen Pech auch für Sebastian Kienle, dass am Ende halt die Körner ausgegangen ist, weil was hat er, 2 Minuten Rückstand gehabt auf dem Sanders am Ende? Also er hat ihn ja wirklich 2-3 Kilometer vorher überholt. Also es war ja schon ein sehr knappes Rennen. Also
Sebastian Kienle hat versucht, mit ihm zu laufen und dann ist er, glaube ich, explodiert, weil danach ging nicht mehr viel. Also
Aber Langdistanz ist halt auch viel Energie, ne? Also so eine energetische Sache. Und ich weiß nicht, ob der Sanders da zu viel experimentiert hat jetzt in der Hawaii-Vorbereitung, dass ihm das so ein bisschen teuer zu stehen kommt.
Genau, und das ist halt auch mein Ansatz, warum ich denke, dass er ja nur Top 5 kommt. Aber was mich jetzt auch noch interessiert, Thomas, dein Dark Horse, was denkst du, wer könnte eine kleine Überraschung irgendwo platzieren?
Der Dark Horse, also ich hätte jetzt den David McNamee als Dark Horse, wobei es natürlich so ein bisschen gemein ist, einen als Dark Horse zu nehmen, der im letzten Jahr Dritter geworden ist.
Ja.
Und dann noch nicht mal mit einer besseren Position, weil du hast die Top 3 schon vergeben.
Ja, genau. Aber könnte ich mir halt vorstellen, dass er da irgendwie vielleicht reinstößt, wenn von den anderen einer da grob patzt.
Darf ich mal kurz was fragen? Terenzo Bozzone, ist der nicht beim Ironman dabei?
Der ist nicht dabei. Nein.
Der hat auch so viele Ironmans gewonnen am Anfang.
Ja, der ist doch angefahren worden vom LKW, glaube ich sogar. Oder auf jeden Fall vom Auto angefahren. Und der ist zwar wieder im Training, aber der hat mal in so einem Interview gesagt, glaube ich auf Instagram war das, dass der einfach nicht fit genug ist für Hawaii. Und der ist nicht dabei. Ne? Genauso übrigens auch wie eine, den ich vorgestellt habe letztens, nämlich Ben Hoffman. Hat auch eine Stressfraktur und ist auch nicht dabei, weil ich es sehr, sehr schade finde. Genau. Ja.
Gut, dann will ich da auch nochmal meinen Dark Horse raushauen. Und ich habe mir Maurice Clavel ausgesucht, den ich vielleicht ein bisschen, mit ein bisschen Sympathie hoffe ich, dass er irgendwie eine Top-10-Platzierung irgendwie hinbekommt. Weil in Südafrika sah er ja auch gut aus und gut, da war das Feld jetzt nicht so stark, aber trotzdem sehr junger Mann, interessanter Mann und ich mag ihn. Also von daher, das ist mein Dark Horse.
Ich habe eigentlich gedacht, du nimmst James Kunama als Dark Horse.
Ja, ich weiß nicht, er hat ja schon ein bisschen bewiesen, dass er, was er drauf hat und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er seine, ich glaube Top 4 war, glaube ich, sein, also vierter Platz.
Der war fünfter letztes Jahr.
Ja, oder? Ich meine, vierter war seine beste Platzierung, glaube ich. Vierter, fünfter so mit dem Dreh, aber ich glaube nicht, dass er das dieses dafür ist, das fällt einfach viel zu stark. Ja, schon allein mit Gomez, Kienle, Sanders Lange, da sind ja schon vier weg und McNamee kann auf jeden Fall ein Loch zulaufen. Patrick Nielsen würde ich auf keinen Fall unterschätzen. Ja. Das ist auch so einer, der kommt aus dem Nix, auf einmal ist er da. Ja. Wie du schon sagst, Braden Curry, der auch ein super Schwimmer ist. Ja, also es gibt jede Menge, die darauf eigentlich nur gewartet haben, dass der Jan Frodeno mal weg ist. Und
jetzt ja, wobei alle betonen, dass das richtig scheiße ist, weil sie gegen den Besten antreten oder gegen die Besten antreten wollen und jetzt so der Top-Favorit nach der 70.3 WM jetzt fehlt. Und ja ich meine, wird interessant. Gehen wir mal zu den Frauen über. Wer möchte beginnen mit den Frauen?
Also ich bin da jetzt mal raus mit Beginn.
Du bist raus. Thomas, ja, hau raus.
Ich meine, bei Platz 1, denke ich, ist sich wahrscheinlich auf diesem Planeten irgendwie jeder einig, dass das nur an Daniela Rief gehen kann, wenn die irgendwie
einigermaßen fit ist.
Ja, wenn die einigermaßen fit ist, also da muss echt schon viel passieren, ne? Also dass die nicht auf 1 kommt. Aber dafür wird es dahinter umso spannender, finde ich. Ne? Also klar ist eine Lucy Charles da, die ist mega stark. Eine Mirinda Carfrey ist mit Sicherheit gut fürs Podium. Heather Jackson, Kaiser Sali, also da ist, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, Daniela Rief auf 1, Mirinda Carfrey auf 2 und Lucy Charles auf 3.
Okay, sehr, sehr interessant, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht lieber machen soll, bevor der Adrian macht, aber deswegen...
Mach du!
Okay, ich sag mal. Ja, ich denke, dass die Sarah Crawley auf 3 kommt. Die hat, glaube ich, schon ein paar Mal bewiesen, dass sie es drauf hat. Und ich glaube, ich habe einfach mal so gesagt, Platz 2 Daniela Rief und Platz 1 Lucy Charles. Und ich erkläre später, warum. Und der Adrian darf jetzt mal seine...
Ja, interessant. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn alles mit rechten Dingen zugeht und was weiß ich, keine Ahnung. Also klar, Daniela Rief ist ein ganz klarer Favorit, aber ich glaube, sie gewinnt das Rennen dieses Jahr nicht. Warum auch immer. Ich glaube nämlich auch, dass Lucy Charles auf 1 ist. Daniela Rief sehe ich auf 2 und auf 3 sehe ich die Mirinda Carfrey. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung. Also, aber ich sehe tatsächlich auch Lucy Charles auf 1.
Naja, warum? Jetzt kann ich nämlich mal sagen, warum ich das so gemacht habe. Und zwar, ich bin eigentlich, also gut, was heißt sicher? Es kann ja viel passieren, ja. Also Daniela Rief ist schon eigentlich klar. Wenn sie antritt, ist sie auf jeden Fall Top 2 auf jeden Fall. Aber ich habe auch gesehen, dass die Lucy Charles, ich glaube, ist bei der 70.3 Weltmeisterschaft in Südafrika war das, da hat die ein saustarkes Rennen gemacht. Und ich hatte so leichte Hoffnung, dass sie da das vielleicht noch durchziehen kann. Aber gut, am Ende, gerade beim Laufen, hat es jetzt nicht gereicht. Aber ich finde, sie ist ja auch noch sehr jung. Ich glaube, 22, 23. Und ich glaube, die steigert sich noch und die wird sich noch weiter steigern und die wird auch auf Dauer, meiner Meinung nach, der Daniela Rief den Rang ablaufen. Kann ich mir gut vorstellen. Und ich habe so leichte Hoffnung, sage ich mal, dass Daniela Rief vorne abgelöst werden kann, da die Lucy Charles es auf jeden Fall drauf hat. Das ist, und wenn die einen richtig guten Tag erwischt, wird das das spannendste Rennen wahrscheinlich bei den Frauen werden. Also.
Ich denke auch, also ich sag mal so, auf dem Papier spricht ganz klar alles für die Daniela Rief. Also die fährt ja mit Abstand allem davon auf dem Fahrrad und sie ist ja mittlerweile eine super Läuferin und läuft auch den Marathon auch in 3 Stunden. Aber ich glaube, die Lucy Charles macht einen Sprung nach vorne. Und wie gesagt, ich sehe die Miranda Caffrey, die sehe ich auch auf jeden Fall da vorne. Also eigentlich, also diese Reihenfolge, also Caffrey, Charles, Riff, also das kann so 1, 2, 3 oder die können sich da, also das kann ich mir in jegliche Konstellation vorstellen, aber ich glaube, es wird sich am Ende um die drei drehen, weil gerade Miranda Caffrey hat einen super Sprung nach vorne gemacht mit auf dem Fahrrad. Und laufen kann sie ja eh immer, genau. oder ne, das hat sie schon eh gezeigt, dass sie 250er Marathon drauf hat. Und das alleine wird sie nach vorne bringen. Und ich glaube, die hat ja dieses Jahr richtig auf dem Fahrrad gearbeitet und sie wird richtig starke Bike-Performance zeigen. Deshalb. Ich kann mir auch die Caffrey auf 2 vorstellen. Also ich weiß es nicht.
Und was dann, Ellerich auf 3 oder was?
Ich habe da wirklich keine klare Meinung. Also ich finde irgendwie, Charles ist wirklich sehr stark und hat glaube ich, nochmal einen Sprung nach vorne gemacht. Ich sag mal so, ich weiß es nicht, ob der Daniela Riff mittlerweile auch jetzt nicht so ein bisschen der Biss fehlt.
Ja, ich hatte noch kurz überlegt, ob ich Daniela Rief als Dark Horse für die Männer nehme.
Ja, könnte man fast, ja, das stimmt, ja, das könnte man fast machen.
Was würdest du dir denn für eine Platzierung overall zutrauen?
Ja, schwierig. Also ich meine, das war jetzt ein bisschen aus dem Spaß gesagt. Also ja, aber ich denke schon, dass die Leistungsdichte, ich meine, die ist jetzt zwar ein paar Mal bei den Männern irgendwie in die Top 10 reingefahren bei verschiedenen Wettkämpfen, aber da war natürlich auch eine ganz andere Leistungsdichte bei den Männern am Start. Also ich denke, dass
habe die Ergebnisse haben. Vom letzten Jahr vor mir liegen und sie ist ja quasi fast mit Braden Curry reingelaufen und Braden Curry ist auf Platz 30 gesamt vorgelaufen. Also Top 30 hat sie ja.
Der hatte keinen guten Tag.
Der ist ja 3:15er Marathon, der ist ja auch gewandert.
Aber wir sind ja jetzt hier nicht bei den Männern.
Das nicht.
Der Thomas soll ja auch nochmal seine Möglichkeit haben, die Daniela Rief zu verteidigen.
Zu verteidigen.
was heißt verteidigen? Ich glaube einfach, die ist in der Form ihres Lebens. Die hat es ja ähnlich so ein bisschen wie Kienle gemacht Anfang des Jahres, nochmal sich so komplett rausgetan, mal gar keine Wettkämpfe gemacht. Und ich glaube, gerade vom Kopf her ist sie momentan so frisch und so heiß, da auf Rekordjagd zu gehen. Also ich denke, das wird ganz, ganz schwer. Da muss schon echt viel passieren. Und bei den anderen, die müssen 3 Sahnetage an einem haben, um da irgendwie nur ansatzweise ranzukommen, glaube ich. Also die ist schon extrem stark, finde ich, im Moment.
Ja, ist sie. Ist sie tatsächlich, ja. Sehe ich genauso. Aber wie gesagt, also das ist wahrscheinlich auch irgendwo mein Wunsch, dass da sich bei den Frauen so ein bisschen auch was anderes auftut, dass man vor allem der Daniela Riff so ein bisschen die Übermacht so ein bisschen auch wegnimmt. Das war ja früher mit der Chrissy Wellington auch ähnlich. Und
die habe ich ja auch gerne laufen sehen.
Das war eine Ausnahmeathletin.
Also die Chrissy Wellington, die habe ich echt gerne gesehen und die Daniela Rief, ich weiß nicht, irgendwie ist die mir so ein bisschen egal. Also gut, die gewinnt natürlich eins nach dem anderen. Es hat jetzt auch nichts mit Langeweile, dass sie jetzt immer gewinnt oder so, sondern irgendwie ich traue der Lucy Charles trotzdem noch Außenseiterchancen auf jeden Fall zu und sie hatte ja in Südafrika, war sie ja auch sehr lange auf dem Rad vorne. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob die das Radrennen quasi als erst gefinisht hat. Aber nichtsdestotrotz, also beim Schwimmen wird der keiner das Wasser reichen.
Ich denke, das ist auch so ein bisschen der Pluspunkt, glaube ich, von Lucy Charles, dass sie einfach unheimlich lange auf Position 1 sein wird. Und das verleiht natürlich auch so ein Stück weit Flügel. Ne? Wenn man einmal auf 1 ist und dann gerade bei der WM, da setzt man vielleicht nochmal ein bisschen mehr Kräfte frei als bei anderen Rennen.
Ja, genau. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, es wird mega spannend, ne? Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, dass auch jetzt auch Anne Haug dabei ist, ne? Zwar jetzt auch als Rookie.
Das wäre mein Dark Horse übrigens, falls jemand fragt.
Ja, ich glaube von uns allen drei, oder?
Ja.
Ja. Und so mit dem Marathon, den sie da sie laufen kann, kann sie auch ganz, ganz gut nach vorne kommen.
Genau.
Ja.
Ich denke, die wird auch aus Frankfurt unheimlich viel gelernt haben, was da schiefgelaufen ist, so verpflegungsmäßig. Und da kann ich mir auch vorstellen, wenn sie dann so ihre Lauf. Genau, das kommt auch noch dazu. Und wenn sie dann so ein bisschen nur ansatzweise ihre Laufperformance umsetzen kann, ist es halt, es gibt halt bei den Frauen nicht wenige, die unter 3 Stunden laufen können. Ne? Nicht viele, die unter 3 Stunden laufen
ja,
können.
Ja, das stimmt, ja. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich habe ja die Ergebnisse vom letzten Jahr offen und letztes Jahr ist die einzige, die in glatt 3 Stunden gelaufen ist, ist Daniela Rüff. Mhm. Die nächste, die dann kommt, ist mit 3:01 Kaisa Sali aus Finnland. Und dann muss ich schon mal ganz weit nach unten scrollen, um jetzt irgendwas so in dem Bereich zu finden. Nee, da ist ja gar nichts. Dann kommt wieder die nächste Sarah Crowley mit 3:05. Ja, also wie gesagt, laufen kann sie auch. Aber sie hat jetzt auch eine Miranda Caffrey jetzt mit von der Partie, die sie auch übrigens schon mal geschlagen hat. Ne? Also das war, wann war das? 2015, 2014 hat die Miranda Caffrey vor Daniela Rüff gewonnen. Gut, da war die Daniela Rüff noch nicht, vielleicht noch nicht so stark wie jetzt. Ich weiß gar nicht, wie lange sie da schon auf der Langdistanz war. Aber die kennen sich, ist ja jetzt nicht so. Gut, die kennen sich auch auf der Strecke, ja.
Also zumindest vom Adrian und meine Tipps, die könnt ihr alle in die Tonne treten, das wisst ihr ja seit letztem Jahr und mal schauen, was Thomas sieht.
Ja, wobei, Moment, also 70.3 lag ich jetzt gar nicht so falsch, ne?
Ja, aber da Ironman Hawaii, der war ja voll für den Arsch. Naja gut, aber man sieht es ja auch, also der Jan Frodeno, man kann spekulieren, was er letztes Jahr noch anrichten hätte können, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, 2/3 der Ironman-Fans, also Triathlon-Fans, die haben zumindest Jan Frodeno irgendwo 1 oder 2 gehabt und er kam, keine Ahnung, als was, 30. oder so, 34. kam er ins Ziel, weil er Probleme hatte. Das kann natürlich immer passieren, ne? Das muss man halt auch immer, kann man ja halt auch nicht mit einsehen. Ne? Also gerade bei Ironman Hawaii ist halt, glaube ich, für jeden auch eine Tortur schlechthin.
Und ich denke, man kann sich auf jeden Fall darauf einigen, dass man sagt, gerade so spannend wie dieses Jahr war es eigentlich noch nie, dass man wirklich so viele hatte, wo man sagte, der kann es eigentlich werden. Das sind ja gerade bei den Männern sind es ja nur Nuancen. Ne? Also da irgendwie eine Top 3 festzulegen, ist ja auch eigentlich fast unmöglich im Vorfeld momentan. Weil da hängt ja auch davon, ne? Wie wird das Wetter sein am Renntag? Das gerade in Hawaii ist ja unheimlich windabhängig, wie es sein wird. Und ich denke, da kann so viel passieren. Also da wird man auf jeden Fall am Samstag viel, viel Spaß haben.
Das auf jeden Fall.
Und es regnet jetzt letzte Zeit viel auf Hawaii, ne? Das kriege ich immer wieder mit, dass da wirklich starke Regenfälle schon die letzten Tage immer wieder gibt. Vielleicht sehen wir mal auf Hawaii mal andere Verhältnisse als richtig heiß, schwül und windig. Vielleicht gibt es da mal auch mal so richtig, richtig, keine Ahnung, Unwetter und Regen und
dann wird auf jeden Fall das Schwimmen wird da richtig lustig, zumindest wenn sie Richtung Strand kommen, dann werden wahrscheinlich Fabelzeiten rauskommen, die Wellen, die dann an den Strand treiben.
Ja, da könnte schon fast passieren, dass sie daraus dann einen Duathlon machen.
Und das wäre natürlich, das, also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, also für mich zumindest, wenn die daraus noch einen Duathlon machen würden, also das finde ich ja, dann würde ich es lieber abgesagt haben. Als
da das ist. Machen die nicht.
Nee, aber, also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich persönlich aus der Weltmeisterschaft auf der Langdistanz in Duathlon zu machen,
ich glaube, das hört der Spaß auf, finde ich so ein bisschen.
Also das ist total uninteressant. Aber ich weiß nicht, was ihr davon haltet.
Nee, aber das wird auch nicht passieren. Also.
Nee, denke ich auch. Ist ja auch in den letzten 40 Jahren auch noch nie vorgekommen. Also von daher.
Naja, gut. Ja, vielleicht nochmal eine kleine Frage am Rande, die mir gerade so eingefallen ist. Als wohl einziger von uns dreien hier hatte Thomas die meisten Ambitionen, vielleicht irgendwann mal auf Hawaii zu starten. Wäre das denn was mal für dich? Altersklasse natürlich.
Ja, also Lust hätte ich da natürlich schon, da würde ich nicht Nein sagen, aber realistischerweise weiß ich nicht, vielleicht irgendwie ab Altersklasse 50 ist es vielleicht mal realistisch und da kann man es mal angreifen, aber bis dahin, das ist so, gerade in den letzten Jahren und in den Altersklassen, so 35, 40 ist das Niveau so extrem hoch, also da muss schon, glaube ich, viel, viel zusammenpassen und da sehe ich mich einfach noch nicht. Ne? Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, aber so, wenn man wirklich langfristig denkt, wäre das schon was, also ich möchte irgendwann mal dahin, ne? Aber okay. In den wahrscheinlich eher so AK-50 aufwärts, realistischerweise.
Wir machen so lange den Podcast, bis du mal da warst und dann kannst du uns mal berichten.
Genau. Kannst du mal live berichten aus Hawaii.
Genau, das wäre auf jeden Fall mal eine coole, denke ich mal, auch mal eine coole Erfahrung. Also ich persönlich auch, ja, also ich, wenn ich mich qualifizieren könnte oder würde, dann wäre ich bestimmt sehr versucht, aber ich glaube, diese ganzen Kosten, die da auf einen zukommen, boah, ich weiß nicht, also das ist ja schon überdimensional.
Ist schon heftig, ja.
Gut, wäre aber auch ein schöner Urlaub, das muss man dazu sagen.
Und es wird ja jedes Jahr mehr, ne? Also die nehmen da jedes Jahr, erhöhen sie da die Stadtgebühr auf Hawaii. Wo sind sie jetzt mittlerweile? Weißt du das, Thomas? So bei $1,000?
Ja, so knapp $1,000, genau.
Ja. Ne, und dazu musst du ja, wenn du dich qualifizieren musst, musst du da auch noch irgendwas hinlegen, ne, wenn du den Slot annimmst und ja, also das ist ja wirklich, das ist ja schon heftig, was man da so auf den Tisch blättern muss.
Ja, aber ich weiß gar nicht, wie jetzt die Qualifikation sich für die Altersklassenathleten ändert, ob das auch so ist, dass sie ihre Altersklasse quasi gewinnen müssen, um sich qualifizieren, aber ich habe mal gehört, dass, also auch in einem anderen Podcast, dass viele ja halt auch diesen Platz nicht annehmen, weil denen das zu teuer ist oder die das ja schon gemacht haben und kein Interesse mehr haben oder so und dass halt dann die jeweiligen Zweiten und Dritten nachrutschen. Also das ist
ja,
von daher so unwahrscheinlich ist es jetzt auch nicht, sie zu qualifizieren.
Bei der Langdistanz eher weniger. Bei der 70-3 schon eher, aber bei der Langdistanz, dann nimmt wirklich fast jeder, glaube ich. So abstrus das ist bei den Preisen, ne? Also auf der anderen Seite denke ich wahrscheinlich, wenn man da so viel investiert hat und auf dem Niveau ist, dann will man wahrscheinlich auch dahin. Wobei, was so ein bisschen vielleicht Hoffnung macht, meine Vermutung geht ja dahin, dass die irgendwann, dass wir bei der 70-3 WM machen, dass das so auf 2 Tage gesplittet wird, also dass quasi Männer- und Frauenfeld getrennt werden und dann quasi die Starterzahlen erhöht werden. Weil wenn man es ja an 2 Tagen macht, dann können dann statt, ich weiß gar nicht, wie viel jetzt aktuell da starten, 3.000 oder, Adrian, weißt du das?
Ja, so genau weiß ich es jetzt auch nicht. Ja, aber der Gedanke, den du hast, den hatte ich auch schon mal. Also das wird ja quasi schon, war ja schon, das läuft ja quasi so schon, oder? In Chattanooga war das doch schon so, oder?
Genau, bei der 70-3, da hatte ich mir nämlich gedacht, dass das vielleicht irgendwie bei der 70-3 so ein bisschen als Testballon gemacht wird, dass man das vielleicht auch irgendwann in Hawaii so macht. Weil Ironman hat ja, also allein von der Kohle, die damit umsetzen können, haben die natürlich ein Interesse daran, möglichst viele Leute dahin zu kriegen und das vielleicht auf 2 Tage zu strecken. Von daher kann ich mir das schon gut vorstellen. Und ich sag mal, wenn man dann auf einmal fast die doppelte Slot-Anzahl hat, dann sieht es natürlich auch wieder anders aus.
Jetzt hätte ich gerne mal eine Profi-Triathletin hier, die mal dazu sagt, was sie davon hält, wenn das so von den Männern getrennt wird. Weil ich glaube, da kriegen die mehr, wenn sie mit den Männern zusammen starten, als wenn sie einzeln starten an Einschaltquoten. Was meint ihr?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass auch die Frauen da jetzt irgendwie auch froh darüber sind, ne? Weil es ist ja auch oft so, dass sich die gerade so bei Frauen auch die Stadtfelder dann auch mit den Age-Groupern irgendwann vermischen. Und genau. Das ist dann für die Frauen dann auch natürlich auch schwierig, da jetzt irgendwie durch irgendwelche Radfahrpulks durchzukommen, ne, oder sauber durchzukommen. Das ist schon ein Problem. Also von daher, ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für alle.
Genau, also ich denke, sportlich wäre das gerade für die Frauen auch irgendwie eine bessere Situation.
Okay, ich beuge mich.
Ja. Ja. Das wär's, oder? Habt ihr noch was zum Thema Hawaii?
Also ich kann es leider nicht verfolgen. Ich werde es mir wahrscheinlich aufnehmen oder zumindest nur einen Teil verfolgen. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Rennen schauen. Und wir werden ja dann auf jeden Fall nochmal eine Nachbesprechung vom Rennen halten. Ich werde es mir auf jeden Fall programmieren und aufnehmen und dann bin ich auf jeden Fall up to date.
Man muss ja sagen, was ich dieses Jahr, also ist mir zumindest noch nie so krass aufgefallen. Es gibt ja gerade an Berichterstattung mittlerweile so viel, also keine Ahnung, ob das jetzt irgendwelche hier wie Pushing Limits oder so, die fliegen darüber, senden von da, 1000 andere, gerade deutsche Leute senden von da, gibt viel mehr Podcasts, viel mehr Möglichkeiten da jetzt auch im Vorfeld in dieser Woche schon was mitzukriegen. Das ist echt dieses Jahr richtig, richtig viel geworden.
Ja, und das macht richtig Lust. Ja. Ja. Also man kann wirklich sie, also du weißt gar nicht, wo du, ne, reinschalten sollst. Also das Trimac hat eigene Sendung jeden Abend. Dann, wie du sagst, ne, Pushing Limits. Dann gibt es Talbot Cox, macht ja so seine Videos von Lionel Sanders, von Timothy O'Donnell und Miranda Caffrey. Und ja, da gibt es so viel Auswahl. Das ist schon richtig krass, ja. Aber ich finde es auch gut, ja. Genau, also es ist ja auch oft so, dass wenn du da jetzt reinschaltest und jetzt, was weiß ich, in drei Interviews mit Sebastian Kinder gesehen hast, dann hast du dreimal das Gleiche gehört.
Ja.
Aber ich persönlich finde es ja auch ganz gut so, dass es wächst zwar, das ist auf jeden Fall sichtbar, ja, da siehst du ja, dass die ganzen ja, Magazine oder auch Podcasts auch viel jetzt von da drüben berichten. Und ja, die Leute, die es halt auch interessiert, die verfolgen das halt auch. Aber es ist halt nicht dieser Mainstream, ja, weil wenn es dahin kommt, dann hast du halt oft, Adrian, habe ich mich schon öfters darüber unterhalten, dass wenn du einfach viele Interviews hörst, hast du, glaube ich, mit zwei Interviews hast du schon alles gehört, was der Athlet dann bei solchen Interviews zu sagen hat. Ja. Also da von der Fachpresse dann was zu hören, wie jetzt das TriMac, das ist auf jeden Fall interessanter als jetzt hier, keine Ahnung, das ARD noch 2 Wochen vorher schon davon anfängt zu berichten. Meine Meinung.
Ja, das ist auch so, ja.
Und auch
Ich
einfach so
glaube.
das Drumherum, man hat viel mehr Möglichkeit, so diese Stimmung dafür auch noch ein bisschen mehr
Ja,
aufzusaugen und
ich
sich
muss
selber auch
ja
zu
sagen,
motivieren.
ich nehme ja dieses Jahr viel durch Instagram mit. Also da kann man sehr gut die Athleten verfolgen und was die so machen. Und das finde ich sehr interessant dieses Jahr. Ja.
Das stimmt, ja. Das ist so.
Gut, also von meiner Seite aus war es das. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Thomas, dass er unser Angebot angenommen hat und ich fand es eine sehr coole Episode mit dir.
Ja,
Ja,
hat Spaß gemacht.
auf viele weitere.
Ja, dann können wir wahrscheinlich in der nächsten Folge erstmal ja, alle Tipps revidieren und werden alle eines Besseren
Genau.
belehrt. Ja. Und dann ist dann
Wahrscheinlich.
die Kompetenzfrage
Ja,
auch direkt
letztes Jahr war es
geklärt.
ja bei uns so. Mal schauen, wie es bei dir mit deinen Tipps läuft. Aber ja, da können wir ja gerade auch nochmal die Zuhörer auffordern. Sendet uns auch eure Tipps. Was denkt ihr, wer gewinnt? Oder am besten einfach die Top 3. Könnt ihr bei Facebook ja unter diesen Post drunter schreiben, was ihr so meint. Würde mich persönlich und ich glaube die anderen auch sehr interessieren.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, okay, dann sag ich schon mal, schön weiterlaufen und ja, viel Spaß beim Iron Hawaii.
Genau, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, ciao, ciao.
Tschüss.